NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Und heute mit Gabriele Lepps.
Moin. Ich bin zu Gast bei einer Frau, die mich vom ersten Augenblick beeindruckt hat. Durch ihre positive Ausstrahlung, ihre emotionale Stärke und ihre Tatkraft, mit der sie andere Frauen ansteckt. Sie ist Vorsitzende bei einem Club, bei dem keiner so gern Mitglied sein möchte, sagt sie. Aber für alle, die dazugehören, sei es das Schönste, was es gibt. Esther Irmer, Vorsitzende der Kieler Brustkrebssprotten. Moin Esther, schön dich zu sehen.
Moin, hallo.
Die Kieler Brustkrebssprotten, was ist das überhaupt? Was ist das für ein Verein?
Das ist ein Verein für jung an Brustkrebs erkrankte Frauen. Man weiß ja, dass ältere Frauen oft an Krebs erkranken und dafür gibt es Vereine. Aber es gibt eben auch viele junge Frauen, die genau diese Diagnose bekommen und die haben halt andere Themen. Und deswegen haben wir nochmal einen gesonderten Verein gegründet.
Du bist selber mit 44 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Wie ging es dir damals?
Ja, das ist schon ein einschneidender Moment im Leben, der erstmal alles auf den Kopf stellt. Man rechnet natürlich nicht damit und das zieht einem schon den Boden unter den Füßen weg. Ja, und dann muss man da sachlich ran und zusehen, dass man irgendwie das Ganze durchsteht und gut bewältigt und dann auch wieder zurück ins normale Leben kommt.
Brustkrebs ist in Deutschland mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 13 von 100 Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens daran. Das bedeutet jede achte Frau. Ich finde, das ist ein Wahnsinn. Gleichzeitig ist es ja eine Erkrankung, die gut heilbar ist, aber bei jungen Frauen auch eine der größten Todesursachen. Hattest du damals Angst?
Ja, na klar, das geht einem sofort durch den Kopf. Also ich habe die Diagnose bekommen von der Frauenärztin und in dem Moment habe ich gedacht, ja, das war's. Ne? Also ich sterbe jetzt. Und dann war ich sehr glücklich darüber, dass meine Frauenärztin sehr sachlich nüchtern unterwegs war. Die hat gleich gesagt, ja, alles heilbar, sehr gute Chancen, Brustkrebs ist die, also wenn Krebs, dann Brustkrebs. Und sie hat auch gleich einen Termin für mich gemacht. Das hat mir dann schon sehr viel Zuversicht gegeben. Aber im ersten Moment denkst du natürlich schon, dass das irgendwie das Todesurteil ist.
Und im Krankenhaus hast du dann Nina getroffen und ihre Freundinnen?
Ja, eigentlich erst ein bisschen später. Im Krankenhaus war ich ziemlich alleine am Anfang. Da ist mir eigentlich bewusst geworden, wie einsam man plötzlich ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist der einzige Mensch auf der Welt, der gerade diese Diagnose bekommen hat. Und man versteht ganz vieles nicht und kann vieles nicht einsortieren. Und ich habe dann tatsächlich bei einem Patientenforum, was veranstaltet wurde von dem Klinikum, da habe ich dann diese Selbsthilfegruppe kennengelernt, habe die Frauen das erste Mal gesehen. Und da ging es genau um das Thema, Krebs trifft doch eigentlich nur die anderen. Also es sind immer andere, die betroffen sind, niemand selbst. Und das war genau auch mein Empfinden. Also ich bin nicht der Krebstyp, ich bin so ein gesunder Mensch, bewege mich viel. Und es kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und plötzlich waren da halt andere Frauen, die eben genau den gleichen Blick drauf hatten und ja, und die es trotzdem auch getroffen hat. Und das hat natürlich total verbunden. Also man fühlte sich da schon sehr aufgenommen.
Du machst auch unheimlich viel Sport, du joggst viel, lebst eigentlich gesund. Deswegen fühlte sie sich so gar nicht als Krebspatient, richtig?
Ja, irgendwie denkt man, man ist sehr aktiv unterwegs und ja, mit gesunder Ernährung, mit schon bewussten Aktivitäten. Und dann erwartet man natürlich für sich selbst nicht, dass sowas einen treffen kann. Also für mich war irgendwie Krebskrankheit immer irgendwas mit, ja, weiß nicht, verzweifelten Menschen zu tun oder, also ich weiß es nicht, irgendwie war das nie für mich, dass ich das sein könnte. Und das ist schon ein Schock natürlich, wenn man da überhaupt nicht mit rechnet.
Was unterscheidet ihr euch trotzdem als Gruppe von anderen Selbsthilfegruppen?
Also Selbsthilfegruppe ist für mich, glaube ich, ein Gräuel eigentlich, weil ich mir immer vorgestellt habe, da sitzt man zusammen mit ganz vielen frustrierten Menschen, die dann alle gegenseitig ihr Leid klagen und dann fließen die Tränen. Und das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich glaube, der Unterschied bei uns ist einfach, dass wir das unsere Diagnose akzeptiert haben. Also da gehört ganz viel dazu, dass man das annimmt und dann sich aber darauf fokussiert, was man daraus macht. Also wieder nach vorne zu schauen und eben gemeinsam wieder den Hintern hochzukriegen. Ne? Also nicht im Leid versinken, sondern genau die Aktivität wieder aufzubauen, weil einfach ein aktiver Körper auch diese ganze Therapie viel besser ja, verkraftet und es einfach auch total Spaß macht, was gemeinsam zu machen. Und wir sind halt eine Selbsthilfe, die eben nicht im Stuhlkreis zusammensitzt, sondern die bei Minusgraden in die Kielerförde hüpft oder die durch den Matsch schrobbt beim Muddy Angel Run. Also immer viele verrückte Dinge, die einfach zusammen ganz, ganz viel Spaß machen und dann, glaube ich, auch für die Seele ganz wichtig und ganz gut sind.
Genau, ihr macht auch Drachenboot-Training für alle Nicht-Paddler. Was ist das überhaupt, ein Drachenboot?
Drachenboot ist so ähnlich wie Paddel, nur mit einem Paddel. Also man sitzt links oder rechts und paddelt nur zu einer Seite und man macht das eben als Teamsport, das heißt 16 in einem Boot. Und im besten Fall haben alle den gleichen Schlag und dann kommt man auch gut vorwärts. Und das ist halt auch ein ganz, ganz toller Teamsport und für uns ja einfach auch eine Auszeit. Wir paddeln auf der Schwentine, wunderschönes Revier und haben einfach eine Menge Spaß zusammen. Also es geht gar nicht so um das Sportliche, sondern vor allen Dingen auch den Gemeinschaftssinn.
Und für den Körper?
Für den Körper ist das auch gut. Also Drachenboot ist natürlich, fordert gerade den Oberkörper, ist gut für die Brustmuskeln. Von daher auf jeden Fall eine gute Bewegung. Es gibt auch so eine Initiative deutschlandweit, Pink Paddler. Und wir haben uns da auch angeschlossen und sind auch sehr gerne mit anderen im Austausch. Also ist schon so eine Brustkrebsbewegung mittlerweile deutschlandweit, auch im Drachenboot unterwegs zu sein.
Ihr bietet an Qigong, Yoga, Pilates. Also ihr habt wirklich eine riesen, riesen Bandbreite an sportlichen Aktivitäten. Aber warum ist denn Sport überhaupt wichtig, wenn man krank ist?
Also das ist eigentlich weg vom Sofa, würde ich es mal nennen. Dass man eben nicht die Decke über den Kopf zieht, nicht zu Hause für sich alleine sitzt, sondern wirklich wieder in Bewegung kommt. Und das eine ist das Medizinische. Da bin ich fest von überzeugt, dass das einfach gut ist für den Körper. Da gibt es auch Studien zu, das ist auch belegt. Das andere ist aber einfach das Seelische. Das ist wirklich dieses gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam was machen, egal welche Sportrichtung. Hauptsache, man tut was, damit man einfach nicht zu Hause sitzt mit den trüben Gedanken und nicht in sich versinkt, sondern ja, stattdessen viel Spaß hat mit anderen gemeinsam. Und da ist Sport einfach eine tolle Möglichkeit, sich gemeinsam zu bewegen.
Und wann sollte man anfangen damit?
Das kann man immer. Also eigentlich ab dem ersten Tag der Therapie. Sport tut immer gut. Bei der Chemotherapie, die wird besser verkraftet, wenn ja, man sich trotzdem bewegt. Nach einer OP möglichst schnell wieder fit werden. Also es gibt heute nicht mehr die Maßgabe, dass man erstmal still im Bett liegen muss, sondern am besten gleich wieder auf die Beine kommen und ja, gemeinsam dann eben aktiv sein. Ne? Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres für den Körper, um wieder in Schwung zu kommen, als gute Bewegung.
Genau, und ihr sprecht auch gerade die Leute an, die schon alles hinter sich haben, ne? Die schon die OP hinter sich haben, die Chemo hinter sich haben. Warum denn dann? Eigentlich hat man doch dann alles überstanden, oder nicht?
Also das ist sehr unterschiedlich, wann jemand zu uns kommt. Wir haben auch welche, die tatsächlich direkt nach der Diagnose sich schon melden. Aber sehr viele kommen auch wirklich erst zu uns, wenn sie alles durch haben. Und zwar deswegen, weil man eigentlich vorher ganz stark getaktet ist. Also wenn du einen Therapieplan hast, dann hast du ständig Termine und es wird alles für dich organisiert. Und du ja, bist eigentlich von vorne bis hinten durchplant. Und irgendwann endet das. Also wenn dann die OP abgeschlossen ist oder die Chemotherapie vorbei ist oder die Bestrahlung beendet ist, dann ist plötzlich so ein Loch da. Und das ist für viele Frauen ein Ansatz, um ja, oder erstmal so ein Moment, wo man wirklich nochmal wieder hinfällt. Also nachdem man eigentlich wieder gesund ist, kommt dann so das ganze Psychische, das einen das doch nochmal wieder einholt. Und das ist dann der Moment, wo viele eben nochmal die Hilfe auch suchen und der Kontakt auch sehr stark zu uns aufgenommen wird.
Ja, und dann, wenn man auf einmal wieder zu Hause ist und der alte Rhythmus nicht so läuft, wie es vorher war, oder?
Ich glaube, es wird nie wieder so wie vorher sein. Es gibt immer eine Zeit vor dem Krebs und nach dem Krebs, weil einen schon vieles natürlich auch weiter beschäftigt. Ne? Die Ängste sind schon da, die ja, Befürchtung, dass man wieder erkranken kann, da bleibt einfach eine gewisse Unsicherheit. Und es gibt viele Nachsorgeuntersuchungen. Also man ist eigentlich auch immer noch irgendwie gedanklich natürlich mit diesem Thema immer wieder konfrontiert.
Ihr arbeitet auch ganz eng mit dem UKSH in Kiel zusammen, mit Professor Nikolai Maas von der Frauenklinik. Wie sieht das aus?
Wir sind tatsächlich direkt im Klinikum. Das ist eigentlich auch entstanden aus unseren eigenen Erfahrungen. Also ich sagte vorhin schon, ich habe mich ziemlich alleine gefühlt damals in der Klinik. Und es ist wirklich so, du bist mit ganz vielen Medizinern unterwegs. Die sind alle Profis, die sind alle fachlich total, haben eine ganz hohe Expertise. Aber für uns als Patienten, also man versteht das einfach gar nicht, was einem da gerade, was einem begegnet und was man an Informationen bekommt. Und da ist es, also es ist eigentlich eine Überforderung, eine totale Überfrachtung. Und ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mir das übersetzt, der für mich da ist und sagt, Mensch, das ist so und so gemeint und jetzt steht der nächste Schritt an und dann kann das der nächste Weg sein. Und das fehlte einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen genau dahin und genau diese Übersetzung eigentlich für die Patientinnen, für die Neuerkrankten liefern, um eben an die Hand zu nehmen, um zu zeigen, wie der Weg ist durch den Therapiedschungel. Und ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Kombination, weil wir auch schon diese medizinische Grundlage so ein bisschen aus dem Eigenerlebten eben besser einordnen können und auch so ein bisschen Hilfestellung geben können. Und weil wir aber vor allen Dingen auch die Gefühle, glaube ich, sehr gut erfassen und dadurch auch gut begleiten können. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn jemand neu erkrankt ist und jemanden an der Seite hat, der sagt, ich habe das schon durch, ich habe das für mich gut bewältigt und du wirst das auch schaffen. Das ist, glaube ich, so die allerwichtigste Botschaft, die man geben kann in dem Moment.
Das sind die beiden Onkologinnen, die da jetzt arbeiten und die euch oder die Patientinnen dann da begleiten, richtig?
Genau, wir haben von unserem Verein eine Ausbildung finanziert für zwei Frauen aus unserer Selbsthilfe, die eben mit eigener Erkrankung auch in den Verein gekommen sind, also das Ganze auch durchgestanden haben und jetzt nach ihrer Gesundung die Entscheidung getroffen haben, dass sie was für andere machen möchten. Und die sind eben direkt im Uniklinikum in zwei Tagen und helfen dann Neuerkrankten dabei, sich besser zurechtzufinden.
Ehrenamtlich wahrscheinlich.
Genau, das läuft alles ehrenamtlich.
Bei euren ganzen Veranstaltungen, die ihr also macht und eurem Einsatz, das kostet ja auch ein bisschen Geld. Wie finanziert ihr das?
Ja, wir sind natürlich ein gemeinnütziger Verein, auf Spenden angewiesen. Von daher freuen wir uns immer, wenn jemand unsere Arbeit würdigt und auch gerne unterstützt. Das ist schon wichtig, um genau solche Dinge auch machen zu können, wie zum Beispiel die Onkolotsen-Ausbildung. Das ist schon eine hochkarätige Ausbildung und die kostet halt auch ein bisschen Geld. Und da freuen wir uns natürlich über Förderer und wollen das auch gerne noch weiter ausbauen. Also ich glaube, der Mehrwert für die Patientin ist enorm hoch und unser Ziel, also wir haben ja immer Visionen und wollen uns noch weiter ausbauen. Unsere Vision ist, dass wir tatsächlich auch irgendwann alle Kliniken in Schleswig-Holstein mit diesen Onkologen unterstützen können.
Wahnsinn. Also ihr seid für euer ehrenamtliches Engagement mehrfach schon ausgezeichnet worden mit verschiedenen Preisen. Der Deutsche Engagementpreis 24 gehört dazu, der Bürger- und Demokratiepreis 23 und der renommierte Shine Light Award 25. Also wirklich große Preise, die ihr bekommen habt. Das klingt danach, als wenn ihr einen guten Job macht.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also der Kreis ist natürlich relativ groß. Es gibt halt viele, die betroffen sind von dieser Diagnose. Und ich glaube, wir haben mittlerweile einfach eine enorme Strahlkraft in Schleswig-Holstein, die auch so auf andere Länder auswirkt. Und wir werden schon gesehen und es gibt auch Nachahmer mittlerweile und das freut mich einfach, weil das so eine ganz wichtige Initiative ist, gerade auch für junge Frauen eben was zu machen, die halt mit einem Job stehen, kleine Kinder haben und so. Und das ist einfach wichtig, also noch wichtiger, diese Gemeinschaft zu haben, um möglichst schnell auch wieder ins normale Leben zurückzukommen.
Ja, erzähl da mal weiter. Also junge Frauen, die vielleicht sogar Kinder haben wollen und trotzdem Krebs haben.
Ja, nichts ist unmöglich, sage ich mal. Ne? Und da ist es wichtig, auch eine gute medizinische Betreuung zu haben. Also heute ist wirklich alles möglich. Man kann Eizellen einfrieren und auch nach der Gesundung weitermachen mit Familienplanung. Wichtig ist einfach, dass man am Anfang gleich gut informiert wird. Und das übernehmen eben auch unsere Onkologinnen, dass sie auch die Kontakte herstellen und dafür sorgen, dass man auch alle nötigen Informationen eben zusammenbekommt.
Und das ist auch eine einmalige Idee hier bei uns in Schleswig-Holstein. Eine Onkologin zu haben?
Also Onkologen gibt es schon häufiger auch in Kliniken. Was bei uns in Schleswig-Holstein wirklich das Besondere ist, dass wir selbst Betroffene sind. Und das macht, glaube ich, echt den Unterschied. Also jede kann sich ja zur Onkologin ausbilden lassen. Aber dieses Plus, was wir eben darstellen, ist der eigene Erfahrungsschatz. Und das ist ein Unterschied, ob ich das aus dem Lehrbuch gelesen habe und mir irgendwie angeeignet habe, wie eine Patientin reagiert, oder ob ich das Ganze eben selbst hinter mir habe und das jetzt vermittelt aus meinen eigenen Gefühlen und aus meinem eigenen Erleben.
Ihr habt vor 4 Jahren ein Buch geschrieben, du bist die Herausgeberin. Das Mutmacherbuch, das verteilt ihr auch an die Brustkrebspatientinnen. Der Titel ist Mutmacherinnen, Powerimpulse für ein Leben mit Brustkrebs. Wie hilft so ein Buch?
Ich glaube, dieses Buch ist nochmal eine super Unterstützung für die einzelnen Phasen der Therapie. Wir haben das tatsächlich so sortiert, dass man eigentlich von vorne bis hinten seinen Gesundungsweg damit geht. Und das hilft in dem Moment, in dem ich irgendwas vor mir habe, zum Beispiel eine OP, dann schlage ich das Kapitel auf, wo genau diese Erfahrungsschätze drin sind. Und ich gehe, glaube ich, mit einem ganz anderen Gefühl in so eine OP, als ich das machen würde, wenn ich diese Geschichte nicht gelesen hätte. Also da ist immer so ein kleines bisschen Augenzwinkern drin, ein bisschen Humor, ein bisschen das Ganze nicht so ernst nehmen und trotzdem aber auch der ehrliche, authentische Erfahrungsschatz. Und das Ganze soll einfach Mut machen, deswegen auch der Titel Mutmacherin. Und ich glaube, es sind also sehr kurze Geschichten, die man gut häppchenweise für sich wahrnehmen kann und die einem helfen, das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen.
Und ihr verteilt das Buch?
Genau, wir verschenken das Buch tatsächlich an jede neu Erkrankte in Schleswig-Holstein. Das ist auch eine unserer Visionen. Können wir machen dadurch, dass wir eine Mutschenker-Initiative ins Leben gerufen haben und quasi Buchspender suchen und finden. Also wir haben viele Unterstützer in Schleswig-Holstein, die gerne mal 22 Euro spenden. Und davon können wir eben jeweils ein Buch für eine Neuerkrankte schenken. Und das ist, also wir bekommen ganz, ganz viele Reaktionen auch von denjenigen, die dieses Buch geschenkt bekommen. Und da ist so viel Dankbarkeit in den Zeilen, dass uns das immer sehr berührt und dass wir da auch nicht locker lassen, immer weiter Spender zu suchen für die Bücher, weil das so ein wichtiges Geschenk ist in diesem dunklen Diagnosetief, dass man einfach dieses Buch in den Händen hat mit den ganzen Erfahrungsschätzen. Es ist also nicht nur von einer Frau geschrieben und eine Krebsgeschichte, sondern es sind 24 Frauen, die mitgeschrieben haben. Und dadurch ist einfach auch dieser Erfahrungsschatz so breit. Und also jede Frau findet irgendwo einen Ansatzpunkt, wo sie sagt, ach Mensch, das, ja, das bin ich oder das fühle ich auch gerade. Und ich glaube, dadurch ist es so wertvoll für die Frauen.
Du bist eigentlich Bankreferentin, hast einen Job, der nicht gerade von 9 bis 17 Uhr und dann zu Ende ist. Du hast viel zu tun, viel Verantwortung und trotzdem dieses Ehrenamt. Wie schaffst du das?
Ja, der Tag hat ja 24 Stunden. Also manchmal auch morgens und nachts und am Wochenende. Das ist einfach Herzblut. Also ich glaube, es ist, man kann alles machen, wenn man für eine Sache brennt. Und für mich ist einfach wichtig gewesen, diesen Erfahrungsschatz, den ich selbst gemacht habe, dass man es wirklich weitergeben kann. Ich glaube, ich bin da relativ straight durchgegangen durch meine Therapie und habe aber gemerkt, dass viele von den Frauen, die ich kennengelernt habe, dass die sehr, sehr hadern und sehr schwer zu knapsen hatten so an der Diagnose. Und das war eigentlich so mein erster Ansatz, dass ich den Menschen, die mir in der Klinik begegnet sind, gleich helfen wollte, dass sie das irgendwie besser verkraften und besser damit umgehen können. Und ja, und daraus ist jetzt irgendwie dieses Herzensprojekt geworden, was mich auch nicht mehr loslässt. Und das ist mir auch wirklich wichtig und lässt sich auch noch gut abends und morgens und am Wochenende hinkriegen.
Du bist glücklich verheiratet, hast einen Mann an deiner Seite. Was sagt der denn dazu, zu diesem ganzen Ehrenamt?
Ja, der freut sich, dass ich so dafür brenne, weil er weiß, wie wichtig mir das ist. Ist ihm auch sehr, sehr wichtig, dass die Frauen die Unterstützung bekommen, weil er das eben auch selbst erlebt hat und auch weiß, wie wertvoll das ist, wenn man jemanden an der Hand hat, der ja einfach Orientierung gibt, leitet, auch für Angehörige. Das gehört auch so ein bisschen mit zu unserem Themenfeld. Das kann er, glaube ich, auch ganz besonders gut nachvollziehen, weil man als Angehöriger natürlich auch total alleine ist mit so einer Situation. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diesen Austausch auch zu ermöglichen, weil ganz vieles, was man sonst zu Hause austragen würde, was man mit seinem Partner, mit der Familie besprechen würde, das findet jetzt in der Selbsthilfe statt. Und es ist, glaube ich, gut, weil man dadurch die Partnerschaft nicht so stark mit diesen medizinischen Fragen und den schweren Themen belastet und da auch irgendwie wieder mehr Leichtigkeit auch im Privaten entstehen kann.
Du hast ja schon viele Frauen sozusagen begleitet in deiner Laufbahn, nenne ich das jetzt einfach mal so. Gab es da irgend so ein Erlebnis, das dich besonders berührt hat, was anders war?
Naja, sehr berührend sind natürlich auch die traurigen Momente. Ne? Das gehört zum Krebs auch dazu, dass nicht jede Frau geheilt wird. Und das ist schon ein schwieriger Weg, wenn man dann ja schon lange jemanden begleitet und es eben am Ende doch nicht erfolgreich ist. Das ist für unsere Gemeinschaft auch schwer zu tragen. Das muss ich schon sagen, dass das immer ein Einschnitt ist, den wir aber gemeinsam, glaube ich, auch wiederum besser bewältigen, als wenn man ganz alleine davor wäre.
Welche Rolle spielt denn der Tod bei euch in der Gemeinschaft? Wie behandelt ihr das?
Wir versuchen das, ja, weiß ich nicht, nach Möglichkeit zu verdrängen. Also der Fokus liegt schon auf dem Leben. Ne? Man hat es immer im Hinterkopf. Man weiß immer, dass auch eine negative Richtung haben kann, natürlich. Aber wir konzentrieren uns aufs Leben. Und ich glaube, was wesentlich ist, dass man wirklich sein Leben auch lebt, egal wie lange das ist. Und das ist eigentlich immer so meine Botschaft, dass ich auch sage, gemeinsam so viel wie möglich aus dem Leben zu machen. Und dadurch auch diese ganzen Aktivitäten. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man vielleicht auch manchmal denkt, man muss ein bisschen schneller leben, damit man alles mitmachen kann und das auch zum guten Ende bringt.
Man hat als Frau, du hast als Frau deine Brüste auch verloren. Hat das was mit dir gemacht? Ist das nicht auch ein Thema, wo man auch dran zu knapsen hat ordentlich?
Ja, na klar. Das gibt man nicht einfach so her. Wobei war bei mir eigentlich so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite war ich froh, dieses Zeugs wirklich aus dem Körper zu haben. Das ist der eine Punkt, ne? Dass du einfach diesen Krebs weghaben willst. Und auf der anderen Seite bist du dann natürlich keine vollständige Frau mehr. Das ist schon auch ein Eingriff, ne? Also körperlich. Und man sieht sich vom Spiegel, man sieht sich natürlich ganz anders. Und das ist schon erstmal hart. Aber ich glaube auch das, also man muss es irgendwie akzeptieren. Also ich habe immer so zu meinem Freundeskreis oder dann auch zu meinem Partner gesagt, ich will leben. Und das ist eigentlich das Entscheidende, nicht wie ich aussehe. Und ich bin nach wie vor Esther. Und ob ich nun körperlich ein bisschen verändert bin, spielt da nicht die große Rolle.
Und genau das gibst du ja auch weiter. Ihr habt ja eure Klönschnack-Gruppe ja auch einmal im Monat, wo vielleicht auch solche Themen besprochen werden. Wie kommt man eigentlich zu euch? Wie kriegt man den Kontakt?
Man kann uns sehr gerne eine E-Mail schreiben. Wir sind gut erreichbar. Wir rufen dann auch direkt zurück, melden uns direkt bei den Patientinnen und bieten eine Telefonseelsorge an, dass man direkt im telefonischen Austausch immer den Kontakt hat. Dann sind wir ja im Klinikum direkt vor Ort. Von dort kommen auch viele auf uns zu und man findet uns im Internet, auf Instagram. Also wir sind eigentlich nicht zu übersehen, Kieler Brustkrebssprotten. Und da gibt es viele Kontaktpunkte, um dann auf uns aufmerksam zu werden.
Und dann habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo man auch noch alle Fragen stellen kann, ne?
Genau, also wenn man dann aufgenommen ist in unsere Gruppe, das ist natürlich ein geschlossener Kreis, also wirklich nur Neuerkrankte. Ganz wichtig für die Vertrauensbasis, die wir haben. Das ist alles sehr persönlich, sehr direkt, was wir austauschen. Und es gibt wirklich überhaupt keine Frage, die man bei uns nicht stellen kann. Ich glaube auch diese Offenheit, die Bereitschaft von allen, wir sind fast 180 Frauen mittlerweile, die Bereitschaft, alles mit einzubringen, also auch den eigenen Erfahrungsschatz, die eigenen guten Erfahrungen, aber vielleicht auch mal irgendwas, was schiefgelaufen ist, was man nicht wiederholen sollte. Das findet sich alles in diesem Chat und das ist ein Expertenwissen, was, glaube ich, kein anderer leisten kann, weil es einfach alles aus dem Selbsterlebten kommt.
Wie alt ist eigentlich eure jüngste Frau?
Unsere jüngste Frau ist aktuell 23 und das ist leider auch eine Entwicklung, dass Frauen auch immer jünger erkranken.
Das ist ja auch etwas total Erschreckendes. Ich meine, Krebs mit 23 ist immer erschreckend, Krebs. ist das auch etwas, wo eigentlich mehr dran geforscht werden müsste, warum diese ganzen Frauen alle krank werden?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein gesellschaftliches Thema. Keine Ahnung. Es gibt so viele Untersuchungen, so viele Studien zum Thema Krebs, aber so eine ganz befriedigende Antwort habe ich dazu noch nicht gehört. Man nimmt das generell wahr, dass einfach die Krebserkrankungen steigen. Mittlerweile heißt das, glaube ich, sogar jeder zweite Mensch wird im Laufe seines Lebens irgendwann an Krebs erkranken. Nicht jetzt an Brustkrebs, aber andere Arten. Das ist einfach, ja, ich weiß nicht, eine Entwicklung, die wir nicht, also die wir vielleicht schon beeinflussen können. Ich kann es aber, kann die Gründe nicht benennen.
Jetzt frage ich noch mal ein bisschen was Leichtes. Ich meine, wenn man so viel mit so schweren Themen auch zu tun hat, woher schöpfst du eigentlich so deine Kraft? Wo erholst du dich?
Oh, ich glaube, im großen Maße im Sport tatsächlich. Das ist für mich auch wirklich ein Antrieb. Ich liebe einfach Bewegung und bin total gerne draußen. Und ich habe aber, glaube ich, auch einfach eine positive Grundeinstellung. Also alle Dinge, die ich mache, mache ich wirklich mit Herzblut. Und von daher ist diese Energie auch einfach irgendwie da und fängt auch gerade diese schweren Themen auf. Und das braucht es, glaube ich. Also es gibt schon viele Menschen, die wirklich ganz tief am Boden sind mit der Diagnose. Das merke ich auch in den ersten Gesprächen, wenn wir telefonieren. Es sind sehr, sehr viele, die ja doch weinen und eigentlich ja im Moment keinen Ausweg sehen oder auch das Todesthema gerade drastisch vor Augen haben. Und für mich ist immer das Wichtigste, einen Menschen dann nach so einem Telefonat irgendwie wieder zum Lächeln zu bringen. Und das gelingt meistens. Und das ist wirklich so, ja, wo man auch das Gefühl hat, so, das ist sinnvoll, was man macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Antrieb, diese Energie da auch reinzustecken und das mit so viel, ja, Liebe, Lust und Leidenschaft irgendwie auch zu begleiten.
Ganz, ganz, ganz wichtig ist die Vorsorge. Ihr geht dann immer auf Möpse-Tour. Was ist das?
Ja, also wir haben tatsächlich so ein Möpse-Modell, also sprich ein Brusttastmodell. Und anhand dieses Brusttastmodells kann man gezeigt bekommen, wie man sich selbst abtastet. Das ist unglaublich wichtig, einmal im Monat am besten mal selbst spüren, wie sich der Körper vielleicht auch verändert. Und wir machen das insbesondere, weil gerade auch jüngere Frauen das manchmal noch nicht so ernst nehmen. Also wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das damals auch nicht ernst genommen, hätte ich nie gemacht, war für mich irgendwie kein Thema. Und heute weiß man halt, wie wichtig das ist und wie viel Vorteil das bringt, wenn ein Brustkrebs eben früh erkannt wird. Na, dann sind die Heilungschancen halt einfach gut und wir wollen eigentlich jeden, der an uns vorbeiläuft, aufklären, wie wichtig das ist, sich regelmäßig abzutasten und auch zu den Vorsorgeterminen zu gehen.
Wann ist mein Brustkrebs wieder los?
Ich glaube nie. Also ganz offiziell heißt es Heilungsbewährung nach 5 Jahren. Aber das Thema beschäftigt einen natürlich immer. Ne? Also man hat immer im Kopf, boah, könnte noch mal wieder was kommen. Man hört von Menschen, die Rezidive haben, auch viele Jahre danach. Also ich glaube, das ist ein Thema, was nie vorbei ist. Ne? Das heißt, irgendwann man ist gesundet. Also ich habe das für mich schon gesagt, an dem Tag, an dem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin und die OP beendet war, habe ich gesagt, jetzt bin ich krebslos und wieder gesund. Aber so ein ganz kleines Eckchen im Kopf sagt natürlich immer, ist es das wirklich?
Und ihr nehmt ja auch noch Medikamente, ne?
Ja, das hängt dann jeweils von der Therapie ab. Ich nehme jetzt beispielsweise 10 Jahre noch Medikamente, eine Antihormontherapie nennt sich das. Und das ist aber sehr unterschiedlich, also je nachdem, welche Krebsform auch eine Frau hatte. Und das kann dann verschiedene Jahre sein und können auch verschiedene medizinische Mittel sein, die man dann noch über einen gewissen Zeitraum nehmen muss.
Aber viele sind ja hormoninduziert, viele Tumore, richtig? Und dann wird man mehr oder weniger künstlich in die Wechseljahre versetzt.
Genau, das ist dann die Folge, dass man quasi vorgezogen in die Wechseljahre katapultiert wird, was aber auch sehr unterschiedlich ist. Also manche Frauen haben schon Ausprägungen, dann Hitzewallung und Schlafstörungen und alles Mögliche. Und andere merken gar nichts davon. Also ich gehöre zum Glück zu denen, die irgendwie gar keine Probleme damit haben. Und von daher ist es auch immer so ein bisschen typabhängig.
Hast du einen Lieblingsort eigentlich in Schleswig-Holstein, wo du hingehst und sagst, so, jetzt tanke ich hier auf?
Oh, es gibt viele Lieblingsorte in Schleswig-Holstein. Ich finde, wir wohnen im wunderschönsten Bundesland der Welt. Und für mich ist Wasser immer ganz toll. Wir sind gerne auf dem Wasser, Segelboot oder Kajak. Oder an der Förde, an der Ostsee. Also gibt es so viele schöne Orte.
Super. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank für den Klönschnack. Das war Esther Irmer, Vorsitzende der Kieler Brustkrebssprotten, einer Selbsthilfegruppe für junge Brustkrebspatientinnen, einem Verein, der mit Power und Lebenslust die Frauen zurück ins Leben führt.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.